Ein total berühmter Abschnitt aus der Bibel. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch den schon ein paar Mal gehört haben. Der ist mittlerweile sogar sprichwörtlich, der barmherzige Samariter. Und ich möchte gerne auch heute über diese Stelle mit euch sprechen. Der letzte Woche auch schon im KIGO darüber gesprochen und auch in den Rooted-Gruppen hatten wir den Text, war der ganz zentral. Und ich glaube, der ist schon sehr herausfordernd, sehr unbequem eigentlich auch. Jesus erzählt eine Geschichte, konstruiert die so, dass die halt an einer Stelle stattgefunden hätte, die es halt auch wirklich gab, zwischen Jerusalem und Jericho. Das sind 27 Kilometer Weg, dabei auch 1000 Höhenmeter runter nach Jericho durch eine wüstenartige, felsige Landschaft. Gut für die Räuber, schlecht für die Handelsreisenden und trotzdem wurde diese Strecke halt relativ häufig benutzt und war halt auch gefährlich. Und das Erste, was man so bei der Geschichte ja sich immer so fragt, der Priester und der Levit, warum gehen die eigentlich vorbei? Ein Levit, also Priester, ist der da am Tempel gearbeitet hat, die führenden Aufgaben gemacht hat. Und Levit war einer, der auch in der Synagoge aktiv war und auch am Tempel so ein bisschen mitgemacht hat. Warum gehen die einfach vorbei? Und Jesus erklärt das nicht so richtig. Er sagt nur, der Priester, der sieht den Schwerverletzten, er macht einen Bogen drum und geht vorbei. Und bei dem Levit heißt das nur, er sieht ihn und geht vorbei. Und es gibt eine Menge Mutmaßungen, was ist der Grund. Vielleicht irgendwie hatten die Angst. Okay, wenn ich jetzt da helfe, dann passiert mir, was wird denn aus mir? Vielleicht passiert mir auch was, vielleicht sind die Räuber noch in der Nähe. Angst. Zweite Möglichkeit, vielleicht hatten sie es eilig und sagen, ich habe einen dringenden Termin, hoffentlich kommt noch einer vorbei, der dann ja helfen kann. Ich habe wirklich eine wichtige Veranstaltung, was weiß ich, oder da muss ich jetzt hin, ich habe jetzt gerade einfach keine Zeit. Vielleicht hatten sie sogar biblische Gründe, und zwar sogar auch theologisch gute Gründe, dort nicht zu helfen. Bei dem Priester ist das so, dass die Regel besagt im Buch Levitikus, wenn ein Priester soll sich von toten Menschen, außer bei den nächsten Verwandten, absolut fernhalten. Und wenn er tote Menschen berührt, die nicht zu seinem engsten Verwandtschaftsgrad gehören, dann ist er danach berufsunfähig. Dann darf er nicht mehr im Tempel die höchsten Aufgaben machen. Vielleicht hat er sich gedacht, ich darf ja jetzt eigentlich gar nicht, denn sonst hinterher, wenn er in meinen Armen stirbt, dann bin ich berufsunfähig. Und bei dem Levit wäre es nicht ganz so krass gewesen, aber er hätte in eine 7-tägige Quarantäne gehen müssen. Und vielleicht war das auch irgendwie gerade absolut unpassend. Vielleicht hat er aber auch einfach nicht so viel, die beiden Leute, nicht so viel gefühlt. So im Vorbeigehen, wo man dann vielleicht so denkt, schon eine arme Sau da, der da im Graben liegt. Oder vielleicht auch ein bisschen so ein Aufregen. Ist echt eine Unverschämtheit heutzutage, dass sowas hier passiert, mitten auf unserer Strecke. Da müsste doch mal einer was machen. Ja, dass man hier die Regierung mal echt hier diesen Weg mal hier sicher macht und dass das so gefährlich ist für uns Handelsreisende. Das geht doch nicht. Da müsste doch mal einer was machen. Ich bin mir auf jeden Fall relativ sicher, dass die beiden Leute, die vorbeigegangen sind, dass die auf jeden Fall absolut ihre Gründe dafür hatten. Genau wie ich meine Gründe habe, wenn ich irgendwie an Leuten einfach vorbeigehe, wenn ich nicht helfe, wo ich vielleicht helfen sollte. Dann habe ich meine Gründe dabei und dafür und ihr höchstwahrscheinlich auch. Wir haben unsere Gründe, warum wir manchmal einfach nichts tun. Der Samariter, der hält aber an und der hilft. Und scheinbar war der relativ wohlhabend, denn er hat einmal Öl dabei gehabt, er hat Wein dabei gehabt, er hat ein Reittier gehabt, er hat auch Kohle gehabt, um irgendwie die Herberge zu bezahlen, sogar auch zu sagen, hey, wenn es noch mehr kostet, ich bezahle im Rückweg auch noch den Rest. Und Jesus in seiner Geschichte, die ist ja erfunden, da sagt er, okay, es war ein Samariter. Und er nimmt das natürlich relativ pointiert, weil das halt wirklich so ein jahrelanger Streitfall ist zwischen diesen beiden Volksgruppen. Und keine Ahnung, ob ihr so ein bisschen wisst, warum das so ist, aber dieser Streit ist ganz schön tief und der ist ganz schön, der hat auch Substanz. Die Leute hatten Grund, dass sie sich nicht mochten. Irgendwann, das hat vor hunderten Jahren angefangen, da kamen die Juden, waren verschleppt und durften wieder in ihre Heimat reisen und die Stadt wieder aufbauen und den Tempel wieder aufbauen. Und dort haben sie quasi die Samariter wieder getroffen und die Samariter sind eigentlich auch Juden, aber doch so ein bisschen vermischt mit anderen Völkern und die haben gesagt, ihr wollt Jerusalem wieder aufbauen, dürfen wir mitmachen? Und die haben gesagt, nein, ihr seid fies, ihr seid gar nicht so richtig, ihr gehört nicht richtig zu uns. Das fanden die halt total kacke und dann haben die gesagt, sind die zu dem obersten Herrscher gegangen, damals haben gesagt, hey, die bauen Jerusalem wieder auf, das gibt Revolution, wenn die erstmal den Tempel fertig haben, dann zahlen ja keine Steuern mehr. Oh, da hat der König natürlich gesagt, okay, Tempelbau, Stopp. Baustopp erwirkt und da waren natürlich die Juden wieder total sauer. Und so ging das immer hin und her. Man weiß aus der Geschichtsschreibung, dass noch im Jahr 6 nach Christus, 9 nach Christus, irgendwo dazwischen war das große Passafest. Und ist der Hauptfeste, vielleicht sogar das Hauptfest, vergleichbar mit unserem Weihnachten. Und da hatten Leute von den Samaritanern auf dem Tempelgelände Leichenstücke verteilt. Und damit war der ganze Feierbezirk kontaminiert und das Fest fiel aus. Das ist nicht nett. Und da, also die mochten sich nicht. Die hatten eine andere Religion noch mittlerweile entwickelt. Es gibt auch heute noch die Samaritaner als Religion, als Glaubensgemeinschaft, sehr, sehr klein. Die haben ihren eigenen heiligen Berg. Die haben auch so, sagen, okay, nur die 5 Bücher Mose zählen, der Rest ist irgendwie nicht so gut. Und Jesus nimmt, okay, das ist so einer, bleibt stehen und er hilft. Und ich glaube, dass er auch irgendwie einmal auch deutlich machen will, es gibt so den Punkt, da ist es irgendwie völlig egal, welche Religion jemand hat oder welche Hautfarbe jemand hat oder welchen Migrationshintergrund jemand hat, sondern wo man einfach Mensch ist oder nicht. Miri, ich möchte dich einmal bitten, das Bild einzublenden. Jetzt im Sommer waren ja die Black Lives Matters Demonstrationen, unter anderem auch in London. Und da gab es eine Demonstration, Black Lives Matters, und es gab eine Gegendemonstration von vielen Rechtsradikalen und Hooligans. Und diese Gegendemonstration, die wollten halt sicherstellen, dass nicht irgendwelche Denkmäler, die an die Errungenschaften der Kolonialzeit erinnern, dass die beschädigt oder beschmiert werden. Das war so das Ansinnen der Gegendemonstration. Diese beiden Demonstrationszüge sind aufeinander geprallt und es gab eine richtige Schlägerei. Und bei dieser Schlägerei ist einer der Rechtsradikalen schwer verletzt und benommen, lag auf dem Boden, mitten im Mob. Und einer der schwarzen Demonstranten hebt ihn auf und trägt ihn, bringt ihn in Sicherheit. Und bringt ihn irgendwo dahin, wo die Polizisten sind und wo auch Krankenwagen ist. Und dieses Bild ist um die Welt gegangen und es hat irgendwie total viele Leute bewegt. Und es bewegt auch mich, wenn ich so in den Blick von diesem, von dem Helfer gucke. Ja, das, ich meine, die haben auch so quasi entgegengesetzte Gesinnungen gehabt und sind so gegensätzlich und auch ja völlig zu Recht. Also irgendwie, die haben ja wirklich einen Streitfall. Und doch gibt es den Punkt, wo sie sich helfen. Das finde ich richtig, richtig cool. Martin Luther King hat auch mal über den barmherzigen Samariter gesprochen. Und er sagte, der Levit und der Priester, die haben sich gefragt, oh, was passiert mir, wenn ich jetzt da helfe? Und der Samariter hat sich wahrscheinlich gedacht, was passiert ihm, dem Verletzten, wenn ich nicht helfe? Und dieses Mitgefühl hat der Typ gehabt. Ich möchte gerne noch mal so ein bisschen, könnt das Bild gerne wieder ausblenden, noch mal so ein bisschen darauf so eingehen, warum helfen Leute oder warum helfen Leute auch nicht? Was sind so Einflussfaktoren darauf, die uns irgendwie bewegen, mitzuhelfen bei manchen Situationen oder auch nicht? Und es gab eine Untersuchung, die fand ich höchst spannend. In den 70er Jahren gab es eine wissenschaftliche Untersuchung. Dort wurden Theologiestudenten auch noch an der Universität wurden eingeladen, an einer Testreihe teilzunehmen. Und es ging um die Qualität der Ausbildung an der Universität. Sagte man den Studenten, tatsächlich ging es eigentlich um Hilfsbereitschaft. Das wollten sie eigentlich testen. Und die Studenten bekamen alle den Auftrag, sie sollten einen Vortrag vorbereiten. Sollten dann in ein anderes Gebäude gehen zur Testkommission und diesen Vortrag halten vor der Testkommission. Und die würden dann gucken, okay, wie gut ist hier die Ausbildung an der Universität. Die Studenten wurden in zwei Gruppen geteilt. Die einen bekamen den Auftrag, über Karrierechancen zu referieren, die man als Theologiestudent so hat. Und die zweiten bekamen den Auftrag, über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zu sprechen. Erster Unterschied. Dann gab es einen zweiten Unterschied, einen zweiten Testparameter. Ein Drittel der Studierenden bekam genügend Zeit. Genügend Zeit, ihren Vortrag vorzubereiten, genügend Zeit rüberzugehen, genügend Zeit, dann sich dann noch zu warten und den Vortrag zu halten. Ein zweites Drittel sozusagen bekam die Zeitvorgabe, okay, du musst dich schon ein bisschen zügig beeilen, du kannst das hier noch in Ruhe vorbereiten, aber dann auch zügig rüber, du bist quasi just in time. Und eine dritte Gruppe wurde unter Stress gesetzt, oh, wir sind total spät dran, du mach richtig voran, ruckzuck eben noch vorbereiten, schnell rüber und dann auch, die warten eigentlich schon quasi auf dich. Während das Gebäude gewechselt wurde, lag eine offensichtlich hilfsbedürftige Person auf der Treppe. Jemand, der wirklich in Not war, so schauspielerisch dargestellt, der auch noch einen Hustenanfall hatte, schlecht Luft bekam. Und es wurde geguckt, wie viele Leute halten jetzt da an. Das Erstaunliche bei den Testergebnissen, es hatte keinerlei Auswirkung, ob die Leute sich gerade mit ihren Karrierechancen beschäftigt haben oder ob sie vorher das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gelesen hatten und darüber referieren wollten. Es hatte überhaupt keinen Unterschied, ob die Leute helfen oder nicht. Das ist ja wohl krass, oder? Krass ist aber auch die zweite Erkenntnis, dass die Zeitvorgabe hat den Unterschied gemacht. Die Leute, die unter Stress standen, Zeitstress, Termindruck, davon haben 10% geholfen. Bei denen, die just in time waren, waren es 45% und bei denen, die genug Zeit hatten, waren es 63%. Es scheint also echt wichtig zu sein, irgendwo ja dieser Faktor Zeitstress, Stress im Leben überhaupt, irgendwie einen Umgang damit zu finden, um es genauso machen zu können wie der Samariter. Jesus sagt ja, okay, dann macht's genauso. Man hört übrigens auch, als Jesus fragt, ja, wer war denn hier jetzt gerade der Nächste, dass der Gesetzeslehrer erst auch schon nicht über die Lippen bringt zu sagen, der Samariter, sondern sagt, ja, okay, der ihm geholfen hat. Ich sag's nicht, sozusagen, ich umschreibe das lieber. Ja, aber Kapazitäten dafür zu haben. Und das, finde ich, ist so ein echt ein guter Punkt. Man könnte ja jetzt sagen, okay, was will Jesus sagen? Jesus will damit sagen, wenn ihr alle hier rausgeht und ihr seht irgendwie einen Schwerverletzten im Straßengraben liegen, dass ihr zu eurem Handy geht und den Krankenwagen ruft. Das wäre schon mal echt super, aber ich glaube, es geht noch um wesentlich mehr. Denn die Ausgangsfrage ist ja mega elementar. Der Joe hat es gerade vorgelesen. Es geht los damit, dass ein Gesetzeslehrer, also ein Profi, ein schlauer Typ, auf Jesus zugeht und sagt, was muss ich tun, um ewig leben zu können? Um im Himmel dabei zu sein. Also keine Mickey-Maus-Frage, eine wichtige Frage. Und Jesus beantwortet diese Frage, wie das so seine Art ist, mit einer Gegenfrage und sagt, ja, was steht denn in der Bibel? Und was liest du da? Also was liest du da? Wie verstehst du das? Und der Schriftgelehrte sagt, okay, da steht, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, richtig geantwortet. Super. Handle so und du wirst leben. Und dann steht da, und dann rechtfertigte sich der Schriftgelehrte. Und das finde ich immer echt ein Punkt. Warum rechtfertigt er sich? Also es ist ja so, wenn jetzt Jesus gesagt hätte, okay, was steht denn in der Bibel? Und er sagt, das und das steht. Und Jesus gesagt hätte, ja, genau, das steht da. Und das solltest du mal auch gefälligst tun hier. Du liebst doch gar nicht die Leute hier. Und wie ätzend du immer bist. Und wie ungerecht du auf Leute rüber guckst. Und was weiß ich. Und macht ihm Vorwürfe. Aber Jesus macht ihm ja gar keine Vorwürfe. Er sagt sogar, hey, super, volle Punktzahl. Besser hätte ich es nicht sagen können. Und trotzdem fängt der Typ sich an zu rechtfertigen. Aber wer ist denn mein Nächster? Warum rechtfertigt er sich? Und ich mutmaße mal, der rechtfertigt sich, weil die Frage total schwer ist. Und die ist sogar auch total zeitgemäß. Ja, wer ist denn mein Nächster? Und ich glaube, die Frage ist sogar auch heute zeitgemäß. Aktuell, ich wollte jetzt gar nicht so sehr darauf ein, auf die Situation jetzt aktuell im November, aber wir haben Alarmstufe Rot-Demonstration in Berlin. Die Künstler und Veranstaltungsleute schlagen Alarm, sagen, hey, wir sind kurz vor der Pleite. Die Hotelgewerbe schlägt Alarm, die Gaststättengewerbe schlägt Alarm, die Luftfahrtindustrie, okay, der wird auch geholfen. Aber also alle schlagen Alarm und sagen, hey, wir brauchen Hilfe. Uns steht das Wasser bis zum Hals. Und man guckt sich um, Pflegenotstand, da fehlen Leute. Und dem geht es gerade nicht gut. Und auch alle Probleme, die wir ja vorher hatten, die sind ja eigentlich auch noch da. Und irgendwie, umso mehr man sich umguckt oder umso mehr Tagesschau man guckt, umso mehr Leute sieht man so, ach du Schreck, ja, wo soll ich denn jetzt helfen? Wer ist denn jetzt eigentlich hier mein Nächster? Also die Auswahl ist groß, wo man überall ja sein Geld verteilen könnte oder auch sogar auch sinnvoll Geld verteilen könnte. Und die einzige Möglichkeit, die wir häufig haben, ist irgendwann zu sagen, okay, ja, ich so viele Appelle und dann gehe ich auch noch hier zu den Jesus Freaks und höre ich auch noch, du sollst Fairtrade kaufen und du sollst Bio kaufen und du sollst da helfen und spend doch auch mal was und da ist Not und da Weihnachten im Schuhkarton. Und dann sagst du irgendwann, okay, jetzt ist mal Schluss, sonst werde ich ja depressiv und jetzt reicht's aber auch mal. Mein Mitgefühl hat eine Grenze und das ist einfach so. Mitgefühl hat eine Grenze. Man kann ja nicht unendlich Mitgefühl haben. Und deswegen glaube ich, das, was Jesus hier sagt, ist, es gibt so einen, dem du der nächste Mensch sein kannst in dem Moment. Und der liegt auf deinem Weg. Auf deinem Weg, auf meinem Weg, vielleicht auch auf deinem Herzensweg, wo du am nächsten dran bist, wo du der Nächste bist. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, darum zu kämpfen, da irgendwo Kapazität zu haben. Da nicht unter Druck zu sein, dort sich eine Zeitkapazität zu bewahren, dafür noch irgendwo ein bisschen Mitgefühl zu haben. Bei dem Samariter heißt es, er hatte Mitgefühl. In einigen alten Schriften ist es sogar noch viel stärker ausgedrückt. Er hatte so ein, da ist irgendwie so ein bisschen was so von ihm, drehte sich der Magen um. Also er hat den gesehen, hat gedacht, ach du Scheiße, ihn hat es wirklich berührt. Und so ein Stück davon zu bewahren, dass da noch eine Kapazität ist. Und ich glaube, dass wir darum kämpfen müssen. Um das Ganze noch etwas tiefer und vielleicht noch verwunderlicher zu sagen, ist, dass wir sogar hart dafür kämpfen müssen, dass das noch da ist. Dass wir diese Zeitkapazität haben. Denn ich glaube auch an dem, natürlich ist das vielleicht in meinem Leben nicht so krass, dass ich jetzt irgendwo vorbeigehe und da liegt da jemand tot, also todkrank im Straßengraben, halb nackt und so weiter. Wann erlebt man schon mal sowas? Ja, das gibt absolute Ausnahmesituationen vielleicht. Aber ich glaube, dass auch an unserem Weg Leute innerlich total verletzt liegen. Ich glaube, dass auch Leute in totaler Armut links und rechts neben uns leben. Ich habe vor ein paar Wochen mal Mutter Teresa zitiert, die gesagt hat, die schlimmste Form der Armut ist die Einsamkeit und das Gefühl, nicht erwünscht zu sein. Die schlimmste Form der Armut ist das Gefühl, nicht erwünscht zu sein und einsam zu sein. Sie ist eine Expertin, wenn es um Armut geht. Kennt das nicht über Dritte, sondern aus erster Hand. Und ich glaube, dass wir auch von Einsamkeit, Leute, die das Gefühl haben, dass sie eigentlich keiner so richtig will, dass wir davon ohne Ende umgeben sind. Und dass davon auch Leute auf meinem und deinem Weg sind. Und dass wir häufig auch mit unseren Mitteln, mit unserem Öl, mit unserem Wein, den wir dabei haben, mit unserem Lächeln, mit unserer Zeit, mit unseren kleinen Möglichkeiten, wirklich was dabei haben, was ein Stück Helligkeit, ein Stück innere Kraft den Leuten zurückgibt, ein Stück Resilienz ihnen wieder in ihnen erblühen lässt. Und das können kleine Handlungen sein, die Aufmerksamkeit und die was Gutes dafür geben. Ja, ich möchte noch einen kleinen Tipp geben, wie wir darum kämpfen können. Dass wir, wenn wir in unserem Leben so entlang gehen, und Leute, denen wir gerade nahe sein sollten, wo wir als Nächster dran sein sollten, vielleicht auch nur für einen Moment, die nicht zu übersehen, sondern anzuhalten. Das kann uns immer irgendwie in Probleme bringen, wenn wir das tun. Und ich möchte so einen Tipp geben, was irgendwie auch wichtig wäre, dabei zu beachten, für diesen Kampf. Ganz andere Stelle sagt Jesus etwas über das Geld. Und er sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Entweder jemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Also wir lesen, das wäre nochmal meine zweite Folie heute. Auf der einen Seite gibt es Situationen, da muss man sich entscheiden, okay, bei der einen Seite muss ich jetzt vernachlässigen und hintergehen und auf der anderen Seite muss ich bevorzugen und treu sein. Und es ist auch eine Sache, es ist ein Fakt, ein unbestrittener Fakt, dass nicht alle Sachen zeitgleich Priorität Nummer eins sein können, sondern immer irgendeine Sache wird du bevorzugen oder vernachlässigen, treu sein oder hintergehen. Und die Frage ist halt einmal, das wäre jetzt Folie Nummer 2 und 3, auf welcher Seite steht Gott oder seine Sachen, sein Moment, seine Anliegen? Und was steht auf der anderen Seite? Kannst du nochmal weiterklicken. Ein Pastor aus USA sagte einmal in einer Rede, auch so auch ein Tipp so für Leute, was ihr lernen müsst. Und da ging es um Prioritätensetzung. Und er sagte, Leute, ihr müsst lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann, trotz aller Ethik, müsst ihr anfangen zu schummeln. Ihr müsst schummeln. Man kann nicht in allen Bereichen 100% richtig machen. Man kann nicht sagen, ich habe alles super aufgeräumt, ich habe die Finanzen super zu 100%, ich habe das zu 100%, meine Wohnung ist zu 100%, alles, mein Auto ist immer ausgesaugt, alles ist 100%, das geht nicht. Also das geht nur in irgendwelchen Fernsehsendungen, wo Leute schon geschminkt und frisch frisiert aufwachen und sich mit Fruchtsäften erfrischen. Das ist im Leben ja nicht so. Man muss irgendwo schummeln. So. Und die Frage ist halt immer, wo schummelt man? Schummelt man an der Stelle oder an der Stelle? Und ich glaube, man kommt nie, vielleicht hört sich das jetzt provozierend an, aber ich glaube, dass da was so Wahres dran liegt. An einigen Dingen auch mal sagen, muss man fünfe gerade sein lassen. Muss man sagen, okay, dann mache ich das halt nicht so gut. Irgendwie. Aber wenn es einen Moment gibt, wo du meinst, okay, da muss ich jetzt ganz da sein. Da will ich ganz an dem Ort sein, auch wenn es dann zu was anderes zu kurz kommt. Ich möchte ein kleines Zeugnis geben, wo mir das, glaube ich, gut gelungen ist. Wir hatten, als wir hier die Einweihungsparty hatten, ich habe das hier schon mal erzählt, hier für den neuen Kultschock. Einweihungsparty, kurz davor, ist total aufgeregt, oh, wie viele Leute werden kommen, ist das alles mit den Getränken, die Bands, die da sind und wird alles gut klappen und dann soll ich auch gleich noch was sagen und. Und dann ruft mich einer an und sagt, können wir uns heute noch treffen? Und er hatte ein paar ernsthafte Fragen. Und ich hatte echt den Eindruck, das hat jetzt Priorität Nummer 1, mich mit dem zu treffen. Und die Einweihungsparty der Gemeinde hat Priorität 2. Und dann muss ich jetzt da mal diese Party irgendwie vernachlässigen. Vielleicht klappt dann irgendwas nicht. Vielleicht muss ich dann mal das irgendwie so ein bisschen hintergehen, dass ich irgendwo, ja. Und ich will bei der anderen Seite treu sein, ich will das andere bevorzugen und will ganz da sein. Und bei der einen Seite irgendwie wurschtel ich mich dadurch oder wurschteln wir uns dadurch. Es war ja natürlich auch doch nicht so schlimm, waren ja echt alle mega motiviert, hat auch alles geklappt. Aber manchmal müssen wir auch schummeln, damit das andere klappt. Weil alles bei allen Seiten treu sein, bevorzugen, das klappt nicht. So geht das Leben nicht. Ja, soweit zum barmherzigen Samariter. Ich finde es eine super Geschichte. Ich finde, das ist ein super Punkt. Und ich glaube, dass das in dieser Situation, wo ich auch bei der Einweihungsparty, auch bei demjenigen zu Besuch war, es war ein total wunderbarer Moment. Es war ein total wunderbarer Moment. Und wir haben auch, ja, wirklich in dem Moment auch noch richtig gut miteinander reden können und richtig auch hinterher noch gut miteinander beten können. Und ich glaube, es war so ein, für ihn ein super wichtiger Moment. Und davon sind links und rechts häufig ganz viele kleine Momente. Und das Schöne ist, dass wir selber eigentlich hinterher immer noch mit am meisten beschenkt aus der Situation herausgehen. Amen.